ARD.
Anna, du guckst doch bestimmt auch morgens, wenn du losfährst zur Arbeit, vorher erstmal auf der Website vom Bundesverkehrsministerium nach, wie sicher die Autobahnbrücken sind, über die du fährst, oder?
Ja, natürlich. So bin ich. Immer komplett alles durchgescannt und durchgeplant. Auf keinen Fall.
Ja, es klingt absurd. Könntest du aber machen. Diese Website, die gibt es. Dazu später mehr. Aber ja, vermutlich macht das exakt niemand. Dabei gäbe es ja schon Anlass irgendwie. So wie 2018 die Menschen auf der Autobahnbrücke in Genua oder wenn nicht alle sau viel Glück gehabt hätten in Dresden im vergangenen September mit der Carola-Brücke, hätten auch viele Menschen in den Tod stürzen können.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hält die Brücke das alles wirklich aus, habe ich gestern auch noch gedacht, als ich vorm Kölner Hauptbahnhof mitten auf der Hohenzollernbrücke stehen musste. Ein Regionalzug, ein ICE, eine S-Bahn, alle nebeneinander gleichzeitig auf einer Brücke, das fühlt sich nicht so cool an.
Ja, das verstehe ich. Und ob nun Bahnstau oder Autostau mit hunderten PKW und LKW auf so einer Brücke, die muss ganz schön was aushalten. Und wir fragen uns heute, was halten die aus? Und dafür schauen wir mal speziell auf Autobahnbrücken.
Genau, und wie lange halten sie, bevor man nicht mehr drumherum kommt, sie abzureißen oder neu zu bauen? Unsere Infrastruktur ist leider so richtig im Eimer. Jahrzehntelang einfach ausgesessen, ignoriert. Das fällt uns jetzt so richtig auf die Füße. Dabei hätten wir längst eingreifen können und müssen, ich sag mal so ein Stichwort, selbstheilende Brücken. Gibt es wirklich mit Bakterien, die kleine Risse direkt selber kitten? Total verrückte Erfindung. Meine Lieblingserfindung des Tages. Sprechen wir gleich noch drüber.
Und ansonsten sprechen wir darüber, was wir am besten anstellen sollten, damit das mit unseren Brücken schnell besser geht. Und eins verspreche ich schon mal. Es gäbe sie, die Lösungen für all das.
Wir sind der Plus-Minus-Podcast und wir gehen weiter als die reine Wirtschaftsmeldung, gucken hinter jede noch so trockene Schlagzeile. Wir sind David Alf und Anna Planken.
Ich habe mir gedacht, lass uns diese Folge doch mit einem kleinen Quiz beginnen. Was meint ihr? Über wie viele Brücken reden wir überhaupt? Wie viele Autobahnbrücken gibt es in Deutschland? Ihr könnt ein paar Sekunden überlegen.
Also es sind auf jeden Fall unfassbar viele. Mehr als 20.000 Autobahnbrücken führen durch unser Land. Und mega spannend, das Bundesverkehrsministerium hat auf seiner Homepage alle 20.000 in eine interaktive Karte gepackt. Da kann jeder genau nachgucken. Ja, tatsächlich. Welche Brücke überfahre ich eigentlich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit? Wie lang ist die Brücke? Wie alt ist sie? Aus welchem Material ist sie gebaut?
Ich finde das so verrückt, weil ich freue mich über alles, was digital so vorangeht und wo man denkt, so ein bisschen Zukunft. Also Autobahnbrücken und an anderer Stelle, wo ich denke, das machen wir nicht digital, machen wir es analog. Aber Autobahnbrücken, okay, die gibt's. Finde ich gut. Das Allerbeste daran, man kann sich sogar die Note angucken, die das Bundesverkehrsministerium den einzelnen Brücken gibt. Damit wird bewertet, wie fit sie ist. Alle Brücken werden nämlich regelmäßig geprüft und bekommen dann Noten. So ein bisschen wie in der Schule, aber nicht ganz. Die Brücken können Noten zwischen 1 und 4 erreichen. Und 4 ist dann aber auch so, das ist so richtig schlecht. Und ganz wichtig bei den Brückennoten, man muss auch auf die Nachkommastelle gucken. Und um das mal einzuschätzen, spätestens bei einem Wert von 3,5 müsst ihr euch überlegen, ob ihr danach drüber wollt. Da sollten auf jeden Fall dringend mal die Handwerker vorbeikommen.
Ja, spannend auch, dass diese Brückennoten alle öffentlich sind. Das heißt, es kann sich wirklich jeder auf der Karte seinen Weg angucken und weiß sofort, wie sicher oder unsicher ist denn mein Weg. Den Link zu all dem findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Und was soll ich sagen? Leider sieht es generell da gar nicht so gut aus. Einige Bauwirtschaftsexperten haben sich gerade erst im letzten Herbst über diese Zahlen gebeugt und über diese Karte. Und das sind Leute, die sich echt so richtig genau mit sowas auskennen. Von der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken. Sie haben sich nur die größten Brücken vorgenommen, alle über 50 Metern Länge. Das sind vor allem eben unsere Autobahnbrücken. Und das Ergebnis, ich glaube, eigentlich will man es nicht wirklich hören, denn von 4.000 Brücken sind 1.400 noch ausreichend. Bei 400 ist der Zustand nicht ausreichend und 50 sind laut der Karte des Verkehrsministeriums sogar in einem ungenügenden Zustand.
Heißt also, fast die Hälfte der großen Autobahnbrücken hat das Prädikat noch ausreichend oder schlechter. Wenn das Schulzeugnis meiner Kinder wäre, würde ich sagen, ja, dann schauen wir mal, wo wir euch so Nachhilfe organisieren. Das heißt, beim Thema Autobahnbrücken, Da muss dringend was passieren.
Aber was passiert bei den Brücken? Statt nachhilfemäßig was zu ändern, die Brücke besser zu machen, zum Beispiel auszubessern, wird bei den Brücken sowas gemacht wie, ja, ich hoffe, in der Schule passiert sowas nie. Da wird der Schüler, also in unserem Fall die schlechte Brücke, einfach so lange befragt oder ausgefragt, bis man merkt, also das reicht jetzt so überhaupt nicht mehr. Jetzt können wir das alles nicht mehr verantworten. Heißt, Brückenkontrollen mindestens einmal im Jahr. Das ist Pflicht.
Und so klingt eine Brückenkontrolle. Das ist ein sogenannter Geologenhammer. Unter anderem damit gehen Fachleute die Brücken ab, klopfen den Beton ab und hören ganz genau hin, ob sich irgendwas beim Klang verändert hat. Und ich fand das im ersten Moment total absurd. Es klingt, weiß ich nicht, nicht so vertrauenserweckend.
Du meinst das Gegenteil der digitalen Karte.
Ja, also, aber ich liege damit offenbar total falsch. Ja. Diese sogenannte handnahe Inspektion ist nämlich eine ziemlich effektive Sache. Das hat uns Professor Steffen Marx erzählt. Der leitet das Institut für Massivbau an der TU Dresden.
Das ist ein wunderbares Mittel, was uns bisher vor schwerwiegenden Problemen geschützt hat. Das muss man sagen, weil der Mensch ist ein guter Sensor. Ja, der Mensch hat durch Augen, Hände, Ohren sehr gute sensorische Fähigkeiten, um so ein Bauwerk von außen relativ gut beurteilen zu können.
Also die Brücken werden im laufenden Betrieb permanent überwacht. Du hast es gerade schon mal gesagt, mindestens einmal im Jahr gucken sich Kontrolleure diese Brücken an und überprüfen die möglichen Schwachstellen. Und mindestens alle 6 Jahre gibt es die Hauptprüfung. Heißt, da klettern die wirklich in jedes Eck, hangeln sich unter der Brücke entlang, seilen sich an den Brückenpfeilern ab, untersuchen die möglichen Schwachstellen, klopfen den Beton ab, suchen nach Rost. Und das ist total effektiv, hat Professor Marx uns ja bestätigt.
Ja, wenn der Professor das sagt, und das passt jetzt vielleicht nicht zu unserem mulmigen Gefühl, aber mal rein auf den Professor und die Fakten gehört, dürfen wir ja auch sagen, an den deutschen Autobahnen hat es seit Jahrzehnten keine Verletzten oder Toten gegeben, weil eine Brücke zum Beispiel marode war. Kleiner Haken natürlich dabei. Ich weiß, was jetzt von allen Seiten natürlich kommt. Die Carola-Brücke in Dresden letzten Herbst, das war tatsächlich mehr Glück als Verstand oder besonders tolle Prüfungsqualität, dass da kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Ein paar Minuten vorher ist ja die Straßenbahn noch drüber gefahren.
Absolut. Und trotzdem ist auch ein Teileinsturz ein riesiges Problem. Und zwar eigentlich für alle Abläufe, für die ganze Wirtschaft. Ein mega Infrastrukturproblem. Auf den Straßen in Dresden herrscht seitdem totales Chaos. Umwege, Staus, Zeitverluste.
Und für so ein Chaos muss noch nicht mal so was Schlimmes passieren wie in Dresden. Es reicht, wenn die Prüfung, in die wir ja gerade schon mal reingehört haben, ergeben, ist jetzt leider doch zu gefährlich geworden. Dann werden Brücken manchmal von jetzt auf gleich dicht gemacht. Krassestes Beispiel, habt ihr überall in Deutschland gehört, Sauerland A45 in der Nähe von Lüdenscheid, die Talbrücke Ramede. 450 Meter lang, bis zu 75 Meter hoch, rund 64.000 Fahrzeuge sind hier pro Tag durchs Mittelgebirge gefahren.
Genau, bloß sind gefahren, denn von jetzt auf gleich war Schluss damit. Und die 64.000 Autos mussten sich eine Alternative suchen. Das war im Dezember 21. Damals haben Fachleute bei ihrer Brückenuntersuchung an einem der Hauptträger Beulen festgestellt und dann die Brücke am selben Tag gesperrt. Und dann haben alle erstmal blöd aus der Wäsche geguckt oder aus ihrem Auto raus. Und noch blöder haben die anderen in die Autos reingeguckt. Und zwar diejenigen, bei denen plötzlich der Verkehr am Vorgarten vorbeigelaufen ist. Und das ist halt wirklich krass, ne? Alle LKW, alle Autos, den ganzen Tag Stau auf Mini-Kleinortsstraßen, die ja für sowas gar nicht ausgelegt sind.
Das ist super schrecklich für alle, die da eigentlich in Ruhe wohnen wollten und das mit der Autobahnbrücke als Entlastung ja auch jahrzehntelang in Ruhe tun konnten. Aber noch schlimmer ist das für die Wirtschaft in diesen Orten gewesen. Du kommst ja weder von deinem Werkshof irgendwie runter noch nachher wieder rauf. Dein ganzes Logistikkonzept ist im Eimer. Und das übrigens auf Jahre, bis die Brücke dann nämlich wieder neu gebaut ist. Sowas können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten, dass wir Brücken bis zum bitteren Ende stehen lassen. Und dann müssen sich alle holterdiepolter plötzlich eine Übergangslösung überlegen und damit klarkommen und das auch noch jahrelang.
Und das gilt nicht nur für die, die direkt an so einer gesperrten Brücke leben und arbeiten. Das ist für die Logistik in ganz Deutschland ein wirklich großes Problem. Kilometerlange Umleitung und das im Zweifelsfall durch irgendwelche engen Straßen, wo du als Lkw-Fahrer vielleicht richtig Mühe hast. Sowas muss man einplanen, sowas muss man organisieren. Lieferketten, Rohstoffe, die irgendwo dringend gebraucht werden oder dass im Supermarkt halt die Regale nicht rechtzeitig voll werden.
Das Schlimmste an diesem Chaos ist ja, dass das alles so plötzlich von jetzt auf gleich auf einen reingebrochen ist. Keine Zeit, um sich vielleicht mal langfristig drauf vorzubereiten. Dabei wäre das überhaupt nicht nötig. Es könnte ganz anders sein. Sieht man auch am Beispiel A45 im Sauerland, denn der eigentliche Hammer an der Geschichte ist, dass mindestens 10 Jahre vor der Sperrung bekannt war, dass die Brücke dringend saniert werden muss. Im Jahr 2009 haben die Prüfer das erste Mal gesagt, Leute, also der Zustand der Brücke, der ist jetzt also nicht mehr ausreichend. Überleg mal, wie lange da Zeit gewesen wäre, das Chaos zu verhindern. 12 Jahre lang hätte man doch irgendetwas machen können.
Und das Verrückte, es gab sogar Pläne. Man wollte die alte Brücke provisorisch instand setzen und gleich eine neue Brücke daneben bauen. Dafür gab es sogar schon ein Eröffnungsdatum, und zwar 2017. 2017 sollte alles fertig sein. Aber dann ging's los mit dem Planungswesen. Lohnt sich die Instandsetzung wirklich? Wenn der Neubau kommt, wäre das nicht Verschwendung von vielen Millionen Euro?
Am Ende aller Diskussionen wurde die Instandsetzung tatsächlich abgeblasen und lieber ein Mindestabstand und Überholverbot für Lkw eingeführt. Dazu noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos und dann wurde der Neubau einfach verschoben. Von 2017 Neueröffnung auf 2019. Am Ende stand dann irgendwann das Jahr 2026 im Planungskalender. Ja, und dann kam der Dezember 2021 und dann wurde alles anders. Wie gesagt, Brückenprüfung, Beulen in den Trägern, die Sperrung und zwar von jetzt auf gleich.
Ah, aber ich habe jetzt noch was Positives. Seitdem läuft alles nach Plan. Oder pass auf, sogar noch besser. Sprengung, Neubau, gerade gab es die sogenannte Stahlhochzeit, so heißt das, wenn die Brückenteile in der Mitte verbunden werden. Und jetzt wird die neue Brücke aller Voraussicht nach 2026 fertig. Und damit sogar, haltet euch jetzt bitte fest, ein paar Monate früher als geplant.
Ja, was zeigt das nicht? Was zeigt das einfach alles? Es zeigt, es geht, wenn es muss. Wir können in Deutschland auch Rekordtempo, aber die Frage ist, warum lassen wir es dann erst so weit kommen? Alle Verantwortlichen wissen, dass wir ein gigantisches Infrastrukturproblem haben, dass das in den nächsten Jahren noch schlimmer wird und alle wissen auch, dass das mit dem Verkehr auf unseren Straßen natürlich nicht weniger wird, weil wir hier in Deutschland ein Dreh- und Angelpunkt sind.
Wir liegen genau in der Mitte von Europa. Jeder, der von Frankreich nach Osteuropa will oder von Skandinavien Richtung Alpen, muss hier lang und über unsere Brücken. Da jetzt alle paar Kilometer eine Brücke dicht machen zu müssen, um die Leute durch die Dörfer zu schicken, das geht nicht. Es wäre doch viel besser, wenn wir rechtzeitig was ändern, wenn es knirscht. Oder noch besser, bevor es knirscht. Wir müssen es einfach anders machen, als wir das bisher bei Brücken gemacht haben.
Lass uns mal kurz zusammenfassen, was wir bisher haben. Erstens, wir haben eine deutsche Brückentaktik, die bis auf Ausnahmen, siehe Dresden, insofern funktioniert, als dass nichts zusammenstürzt. Unsere Brückentaktik lautet, regelmäßig von Hand testen. Aber, jetzt kommt Punkt 2, unsere Brückentaktik führt dazu, dass wir manchmal, siehe A45, über Nacht sperren müssen und dann stehen wir alle miteinander blöd da. Und damit kommen wir zum Punkt 3. Können wir uns nicht direkt um die Brücken kümmern, bevor die uns unterm Hintern wegbröseln?
Ich hole nochmal die Zahl vom Anfang hier rein. Wir reden hier über 1400 Autobahnbrücken, nämlich die, die gerade noch ausreichend sind und im besten Fall natürlich auch noch ausreichend bleiben sollen. Und eins ist auch klar, das geht nicht einfach so. Brücken sind so ziemlich die komplexesten Gebäude, die wir Menschen bauen. Sie spannen sich quer durch die Luft, der Wind bläst dagegen, Regen, Schnee, fällt alles da drauf. Vielleicht steht da ein Brückenpfeiler in einem Fluss und muss mit Hochwasser klarkommen oder mit Bäumen und anderem Zeug, das in so einem Fluss rumschwimmt. Notfalls sollte der Pfeiler es auch aushalten, wenn ein Schiff dagegen stößt.
Und so ganz nebenbei auch noch das ein oder andere Auto aushalten, das drüber fährt oder ein LKW oder Hunderte auf einmal, die donnern da drüber, bringen die Brücke zum Schaukeln oder stehen zu Dutzenden im Stau. Und das Ganze über Jahrzehnte hinweg. Das sind so viele Faktoren, die du einrechnen musst. Eigentlich ein Wunder, dass wir Menschen dazu überhaupt in der Lage sind.
Und damit ist auch klar, Brücken sind Gebrauchsobjekte und nicht für die Ewigkeit gebaut. Und jetzt wird's wirklich wichtig, finde ich. Die haben eine Lebenserwartung und die liegt bei uns in Deutschland, wenn man sie einfach nur benutzt und stehen lässt, ohne sich groß drum zu kümmern, bei ungefähr 70 Jahren. So, jetzt rechnen wir mal zurück. Denn wann sind denn viele Brücken in Deutschland entstanden? In der Wirtschaftswunderzeit, in den 50er, 60er Jahren, heißt plus 70, diese ganzen Brücken werden in den 20er und 30er Jahren, also ziemlich genau jetzt bald, ans Ende ihrer Lebenserwartung kommen.
Vielleicht können wir es ja anders machen. Lass uns doch die Brücken so fit machen, dass sie länger halten als 70 Jahre. Das kostet Geld, ganz klar, viel Geld, sagt auch Professor Steffen Marx vom Institut für Massivbau an der TU Dresden. Aber vielleicht lohnt sich ja so ein Mega-Invest, bevor uns nachher alles auf die Füße fällt.
Also wir reden immer über dreistellige Milliardenbeträge an Investitionsstau. Und wenn wir denken, wir können das weiter nach hinten schieben, wird das Problem immer größer und irgendwann unbewältigbar. Und wir hängen als Gesellschaft an einer funktionierenden Infrastruktur. Und deswegen müssen wir einfach uns dringend darum kümmern.
Also lieber jetzt viele Milliarden reinstecken, als in ein paar Jahren noch viel, viel, viel mehr Milliarden. Denn eine Brücke bei kleineren Auffälligkeiten zu sanieren, das ist immer noch viel günstiger, als sie abzureißen und eine komplett neue Brücke hinzustellen. Es gibt eine Studie aus dem Sommer 23, die sagt, allein für die kommunalen Brücken in Deutschland, also für die rund 60.000 Brücken, für die nicht der Bund, sondern die Städte zuständig sind, müssen wir bis ins Jahr 2030 mindestens 16 Milliarden Euro hinlegen.
Und jetzt kann man natürlich fragen, woher sollen wir denn das ganze Geld nehmen? Haben wir uns in den letzten Jahrzehnten zwar schön gespart, aber das liegt ja nicht irgendwo angespart rum. Und die Antwort lautet, egal woher, es muss kommen, wenn wir nicht in 10 Jahren völlig lahmgelegt sein wollen. Die einzige Lösung, da sind sich die Fachleute einig, investieren, investieren, investieren. Und zwar nicht erst in Neubauten, sondern in die bestehenden Brücken. Bei guter Pflege ist aus unseren Brücken nämlich noch richtig was rauszuholen, sagt Professor Marx.
Wir brauchen eine Änderung der Strategie von der Strategie, die wir heute fahren, die heißt ganz klar verschleißen lassen. Und wir lassen sozusagen zu, dass Brücken in einen ganz schlechten Zustand rutschen und erneuern sie dann. Und wir müssen hin zu einer präventiven oder prädiktiven Strategie. Das bedeutet, wir müssen viel eher in den Bestand eingreifen und mit kleinerem Aufwand Reparaturen vornehmen und dafür sorgen, dass die Brücken in einem guten Zustand bleiben.
Bestandsschutz bei Brücken, das ist finanziell die beste Lösung und nebenbei auch für die Umwelt. Denn Beton oder besser Zement ist einer der krassesten Klimakiller, den wir Menschen uns ausgedacht haben. Und für Brücken brauchen wir jede Menge Zement. Das ist quasi der Kleber im Beton, so ein feines Pulver, das mit Wasser und Kies vermischt wird und dann in Form gegossen wird. Das Problem, die Produktion von Zement erzeugt unfassbar viel CO2. Sie ist verantwortlich für bis zu 10% des menschengemachten CO2-Ausstoßes. Das ist 3-mal so viel Kohlendioxid wie der weltweite Flugverkehr.
Okay, und wie sparen wir Zement? Indem wir unsere Brücken besser pflegen, sie länger leben und wir nicht einfach abreißen und neu bauen. Zement wieder zu verwenden ist nämlich bei uns noch nicht so einfach. Manche Länder machen das schon hier und da. Um Zement wirklich großflächig recyceln zu können, braucht es noch mehr Forschung.
Und nicht nur daran arbeiten Fachleute gerade auf der ganzen Welt. Es gibt noch andere super spannende Technologien, die unseren Brücken wirklich helfen könnten. Zum Beispiel selbstheilender Beton. Stell dir das mal vor, wenn kleine Risse entstehen, dann verschließt der Beton die einfach von ganz allein.
Das ist wie bei Harry Potter, so ein bisschen Magie, Zauberei. Das ist das Coolste, was ich zu dem Thema bisher wirklich gehört habe. Brücken, die sich selbst heilen. Funktioniert mit Bakterien. Die werden dem Beton beigemischt und wenn die Bakterien nass werden, weil es in einen Riss reinregnet, dann produzieren die Kalk und der Riss wird wieder repariert. Tatsächlich ist das besonders für Brücken interessant, weil die ja das ganze Jahr im Regen stehen. Im Herbst knallt der Wind von der Seite richtig schön dagegen und wenn es kalt ist, dann sprengt der Frost aus kleinen Rissen ganz schnell große Risse. Wenn die kleinen Risse direkt wieder zugehen, dann haben Wind und Frost überhaupt keine Angriffsfläche mehr. Der Beton hält länger. Ist der Hammer.
Und jetzt würde ich gerne noch mal wissen, warum passiert das denn nicht alles schon längst? Sich um das Bestehende besser zu kümmern und zu erhalten, ist doch eigentlich gesunder Menschenverstand. Macht jeder mit seinem Haus doch auch so. Wer reißt denn sein Zuhause ab und baut sich nach 70 Jahren Neues aufs Grundstück? Die allerwenigsten.
Ja, du musst zu Hause aber auch nicht alle 4 Jahre antreten, um wiedergewählt zu werden. Ja. Normalerweise nicht. Politik läuft aber leider anders und da spielt leider genau das oft eine riesige Rolle. Mit welchen Projekten lässt sich denn ein Blumentopf gewinnen oder eben mehr Wählerstimmen bekommen? Und mit welchen eben nicht? Und da steht die Bilanz für Sanierungen und ein umsichtiges Erhalten leider überhaupt nicht gut. Das sieht besser aus, wenn man es anders macht.
Naja, auch so eine Sanierung, die ist halt teuer und sich als Politikerin oder als Politiker hinzustellen, so, wir machen jetzt hier eine fette Baustelle hin, verbraten richtig viele Steuergelder, ihr könnt live dabei zugucken, weil ihr ja so lange auf einer Autospur quasi im Schneckentempo an der Baustelle euch vorbeiquetscht. Ja, das ist ein undankbarer Job. Prestige Level 0.
Ja, minus Aura. Viel besser kommt man beim Wahlvolk an, wenn man sich als Anpacker oder Macher präsentieren kann. Da gibt's in der Zeitung das Foto, erster Spatenstich mit Helm auf dem Kopf, Schaufel in der Hand für eine neue Brücke. Die kostet zwar viel mehr, dauert im Zweifel viel länger, aber das sieht natürlich viel besser aus. Man steht da und nebenan fließt der Verkehr erstmal einfach weiter.
Und dann gibt's noch die dritte Option, um politisch mit so einer maroden Brücke umzugehen. Erstmal eine Planung, grundsolide, unauffällig. Die Brücke ist ja noch nicht so kaputt. Ein paar Jahre wird die schon noch halten, das hat der letzte Test ergeben. Und bald ist ja wieder Wahl und wer weiß, ob ich dann noch überhaupt zuständig bin für die Brücke. Und in all diesen Überlegungen und dem Relativieren und Wegschieben passiert schnell eins. Die Brücke wird vergessen, die Zeit verstreicht und am Ende muss doch wieder von jetzt auf gleich gehandelt werden.
Das hilft uns allen überhaupt nicht weiter. Deshalb fordert der Präsident der Bundesingenieurkammer, Heinrich Böhkamp, auch eine komplett andere Herangehensweise. Irgendwas, was unsere Brücken planungssicher machen könnte. Man könnte auch sagen, politikwechselsicher.
Ja, die neue Bundesregierung, die müsste sich ein Konzept überlegen oder so, womit sie erstmal mehr Verlässlichkeit schafft. Jetzt wird immer alle 4 Jahre wieder neu überlegt und so, was machen wir denn jetzt? Wer macht das jetzt? Kommt ein neuer Minister oder Ministerin da rein? Es kommt ein neues Finanzierungsmodell. Da ist natürlich keiner in der Praxis bereit, großartig Kapazitäten aufzubauen.
Und solange Bauprojekte immer wieder aufgeschoben, abgesagt, neu ausgeschrieben werden, solange haben auch die Unternehmen in der Baubranche ein riesiges Problem. Warum sollte ich eine ganze Menge richtig teurer Leute einstellen, um dann jahrelang warten zu müssen, ob ich dann vielleicht demnächst mal wieder den Zuschlag für so ein Großprojekt bekomme? Und wer sagt mir denn dann, dass das auch wirklich so umgesetzt wird und stattfindet? Und auf Verdacht, so ein paar Ingenieure rumsitzen zu lassen und teuer zu bezahlen, das kann sich kein Unternehmen leisten. Das Geld ist viel zu knapp.
Ach ja, die Geldfrage, die haben wir ja auch noch im Nacken. Ja. Du hast ja mal gesagt, egal wie, wir müssen Milliarden investieren. Zum Thema, wie sollen wir denn unsere Brückensanierung bezahlen? Da hat der Präsident der Bundesingenieurkammer auch noch einen wichtigen Gedanken aufgeworfen. Heinrich Böhkamp sagt, dass ja genau dafür irgendwann mal die Lkw-Maut eingeführt worden ist. Dafür, dass wir unsere Straßen durchgehend in Schuss halten und uns regelmäßige Reparaturen auf den Autobahnen leisten können, anstatt beim nächsten Notfall irgendwelche Sonderausgaben stemmen zu müssen.
Das stimmt. Hinter der Lkw-Maut steckte ja mal die einfache und bestechende Idee, die unsere Straßen am meisten kaputt machen, sollen auch für die Reparatur bezahlen. Gute Idee, aber in der Realität ist daraus nicht allzu viel geworden, weil durch die Maut fließen zwar ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr in die Autobahnen, aber gleichzeitig wurden im Jahr 2011 andere Gelder für den Betrieb der Autobahnen gestrichen in Höhe von ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Also in meinem Kopf kommt da null raus. Ne? Heißt, die Maut ändert effektiv nichts daran, wie viel Geld wir in unsere Autobahnen stecken.
Halbgares Plan und zu viel Bürokratie verbrennen viel Geld. Nur sieht man das nicht so deutlich, weil es nicht in den Zahlen auftaucht oder zumindest nicht sofort. Dabei waren wir in den letzten Jahren tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Im Jahr 2022 hatte Verkehrsminister Wissing, ehemals FDP, ein großes Projekt gegen den Sanierungsstau in die Wege geleitet. 400 Brücken wollte er sanieren. Jedes Jahr, 10 Jahre lang, also insgesamt 4000 Brücken. Das ist doppelt so viel wie die vorherige Regierung. Dafür hatte das Ministerium schon eine Liste der 4000 wichtigsten Autobahnbrücken auf den Autobahnen vorliegen, um sie schnell in Angriff nehmen zu können. Sogar mehr Budget war vorgesehen. Statt 4,5 Milliarden jährlich sollten ab dem Jahr 26 rund 5,7 Milliarden in die deutschen Straßen fließen.
Und jetzt stell dir mal vor, in 10 Jahren hätte man dann sagen können, die Autobahnbrücken sind alle wieder fit. Sensationell. Leider kam dann ganz schnell das große Aber, und zwar mit den alten Problemen, die wir gerade schon angesprochen haben. Erstens, die zuständige Autobahn GmbH hat schlicht und ergreifend nicht genug Personal, um 400 Brücken im Jahr zu sanieren. Das hat der Bundesrechnungshof letztes Jahr festgestellt. Zweitens, das Geld landet in den falschen Projekten. Anstatt Brücken günstig zu sanieren, haben sich die Verantwortlichen doch wieder an vielen Stellen für Neubauten entschieden.
Okay, das hält sich echt hartnäckig. Also mal ganz pragmatisch, der Plus-Minus-Brückenplan. Was müssen wir machen, damit uns unsere Brücken nicht in den nächsten Jahren unterm Hintern abbröseln oder halb Deutschland im Stau steht, weil wir vorsorglich alles sperren müssen? Das Krasse an unserem Brückenlösungsplan ist, die Lösungen sind gar nicht weit weg. Es gibt super viele Ideen.
Meine Lieblingslösung aus dem Zementlabor, selbstheilende Brücken, dann wachsen die Risse von alleine zu, top, Problem gelöst. Aber klar, das wäre die Idealvorstellung, da sind wir ja noch nicht.
Und für die anderen Brücken, die noch nicht aus diesem Zaubermaterial sind, für die hilft die Zauberformel, rechtzeitig aktiv werden und nicht so lange warten, bis aus kleinen Macken Risse werden. Kleine Mängel früh suchen, finden, beseitigen. Gerade bei der Suche nach den Mängeln, da kann uns moderne Technik einiges an Arbeit abnehmen. Schauen wir nochmal nach Dresden zur Carola-Brücke, also der Brücke, die im Herbst teilweise eingestürzt ist. Da haben Techniker mittlerweile Sensoren auf der Brücke angebracht, um sie in Echtzeit überwachen zu können. Diese Sensoren messen Bewegungen, hören rein in den Beton und konnten zum Beispiel Mitte Februar direkt Alarm schlagen, als sich da was bewegt hat.
Und solche Technik funktioniert natürlich am besten, wenn man sie direkt in eine neue Brücke einbaut. Und zum Thema direkt am Anfang, da sind wir nochmal bei der Planung. Was andere Länder viel besser machen als wir, ist das Zusammenarbeiten. Die gemeinsame Planung aller Firmen, die am Bau beteiligt sind. In anderen Ländern ist das schon lange Standard, dass sie eine gemeinsame Planungssoftware benutzen. In den Niederlanden zum Beispiel, in Skandinavien oder in Kanada. Und hier setzt sich das erstmal gerade so langsam durch. Bei uns war es jahrelang üblich, dass die Firmen jeweils komplett andere Programme genutzt haben. Also nicht mal schnell gucken konnten, mit welchen Materialien planen denn eigentlich die anderen gerade. Was ist deren aktueller Arbeitsschritt? Sind wir alle zusammen noch im Zeitplan? Das wird sich in den kommenden Jahren hoffentlich weiter verbessern und die Bauplanung dann deutlich schneller machen. Bei öffentlichen Aufträgen ist das mittlerweile immerhin Pflicht.
Kommen wir zum nächsten Zeitfresser, der Bürokratie. Auch hier kann man sagen, es gibt Lichtblicke, Stichwort Gerichte. Denn dass es um große Bauvorhaben immer mal Streit gibt, das ist ja bekannt. Umweltschutzbedenken, Ärger darum, wie viel Platz Radfahrer und Fußgänger haben sollen, Probleme bei den Ausschreibungen der Bauarbeiten. Da gibt es inzwischen sozusagen eine Überholspur für Brückenprojekte. Gerichte müssen solche Verfahren seit 2023 priorisiert behandeln, damit durch den Streit nicht monatelang alles stillsteht.
Sollen wir mal eine Zusammenfassung wagen?
Ja.
Es sieht so aus, als wäre die Brückenlage gar nicht so aussichtslos. Eigentlich könnten wir viel machen, wenn wir möglichst schnell Kleinigkeiten ausbessern. Dann kommen wir langfristig günstiger weg, haben sogar genug Fachkräfte und um spontane Brückensperrungen brauchen wir uns dann auch keine Sorgen mehr zu machen.
Und dann diese Idee aus dem Verkehrsministerium, alle Brücken in 10 Jahren durchzusanieren. Wenn sowas zu einem Masterplan gemacht wird, hört sich das toll an. Das würde die Bauwirtschaft ankurbeln. Dann wären alle Straßen heil, alle LKW sind pünktlich, alle sind glücklich. Und vielleicht schafft es ja die neue Bundesregierung, unsere Infrastruktur und damit halt auch unsere Brücken endlich zu sanieren. Wir dürfen halt nur einen Fehler nicht mehr machen. Danach wieder 70 Jahre die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, passt doch erstmal.
Ja, wir sind jetzt erstmal gespannt. Geld scheint plötzlich wieder zur Verfügung zu sein. Ja. Ein großes Investitionspaket, milliardenschwer. Mal gucken, wie wir da weiterkommen. Und dann hoffen wir, dass die Leute im Jahr 2100, David, nicht genauso blöd dastehen wie wir damals, als wir den Podcast im Jahr 2025 machten und uns über selbstheilende Bakterien im Beton freuten.
Und nach dieser Folge schaue ich vielleicht doch nochmal auf diese Website und guck mal, wie es mit den Brücken aussieht, über die ich jetzt gleich so fahre.
Oder du guckst auch besser nicht.
Ich guck vielleicht einfach nicht. Worauf ich gucke, ist, wie viele Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat. Und ich sage mal so, das ist schon ziemlich geil, das geht aber noch geiler. Ja. Wenn ihr uns also regelmäßig hört, wenn ihr das Gefühl habt, doch, das ist eigentlich ganz cool, möchte ich eigentlich weiterhin hören, dann abonniert diesen Podcast. Ihr könnt auch womöglich eine Glocke aktivieren, dann werdet ihr erinnert daran, dass jeden Mittwoch eine neue Folge vom Plus-Minus-Podcast erscheint.
Und wir finden es auch richtig cool, wenn ihr uns Mail schreibt.
Das stimmt.
plus-podcast@ard.de. Meldet euch bei uns und sagt uns eure Meinung und wünscht euch auch gerne was. Folgen Themen, die wir machen sollen.
Wir sagen vielen Dank an den Autor dieser Folge, Lukas Graf.
Mit Recherchen von Matthias Weidner.
Die Redakteurin war und ist Christine Bergmann.
Und in der Technik sitzen Anne Röttger und Jo Baumann.
So, ich fahre jetzt über Autobahnbrücken. Tschüss.
Ich setze mich mit dem Zug auf die Brücke.
Auch gut.
So lange, bis sie hält. So lange, wie sie hält. Mach's Ciao. Gut. Und natürlich haben wir immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Vielleicht hört ihr uns ja gerade in der Bahn. Die hat ja auch ein ganz schönes Problem mit der Infrastruktur und darum geht's im Podcast Teurer Fahren. 30 Jahre nach der Gründung der Deutschen Bahn AG ist das Netz kaputt. Fast alle wichtigen Bahnstrecken müssen saniert werden. Insgesamt 41 Korridore. Wie konnte das passieren?
Das preisgekrönte Podcast-Team von Teurer Wohnen macht sich auf die Suche, um die Weichen zu finden, die falsch gestellt wurden, um zu verstehen, warum es in Deutschland viele teure Tunnel gibt, aber das Geld für die Instandhaltung des Schienennetzes nicht reicht. Ihr findet den Podcast Teurer Fahren in der ARD-Audiothek. Wir packen euch den Link natürlich wie immer in die Shownotes.
Macht's gut.
Tschüss.